Also die Beteiligung war sehr lebhaft und sehr gut. So gehe ich davon aus, dass viele oder fast alle geschichtsinteressiert sind hier. Die Antworten kamen auch alle. Aber es gibt bestimmt Menschen, die denken, Geschichte, ach du liebe Zeit, da drehe ich mich lieber weg. Das hat mich damals schon im Geschichtsunterricht nicht interessiert. Erik, du kannst das sicher bestätigen, dass manche mit Geschichte gar nichts anfangen können, dass die Note 5 bestimmt auch ein oder andere Mal im Geschichtsunterricht vorkommt. Und bei anderen, da weckt es wieder leuchtende Augen. Die sind geschichtsbegeistert, die schauen sich gerne alte Gebäude an, die kennen die Geschichtszahlen auswendig. So bei mir, als ich mich vorbereitet habe, ist sofort die Zahl 333 in Sinn gekommen. Isos große Keilerei, kennt ihr bestimmt auch noch, die Alexanderschlacht, als Alexander der Große 333 vor Christo den Darius den Dritten, den Perserkönig, besiegt hat. Und das fällt mir sofort ein. Also ihr seht, zu welcher Gattung ich gehöre. Geschichte ist für mich lebendig, mich interessieren auch alte Gebäude. Alte Sehenswürdigkeiten teile ich auch mit meiner Frau, das gleiche Interesse. Und in Köln, dann gehen wir nicht in die beste Pizzeria am Ort und entspannen, sondern wir gehen ins römisch-germanische Museum. Und in London, da sitzen wir nicht stundenlang im Hyde Park, sondern rennen den ganzen Tag durch Museen. Geschichte, etwas, wo man Bilder damit verknüpfen kann, Epochen. Für uns lebt Geschichte. Und an Ereignisse, da erinnert man sich einfach auch so. An bestimmte Ereignisse, ich denke, geht euch auch so. Jetzt ist schon eine Generation weiter, aber so meine Elterngeneration, die war jung, 1963, als Kennedy erschossen wurde. Und ich habe gehört, dass die Generation, dass die alle wussten, wo sie waren, als das bekannt gegeben wurde. Ja, ein einprägsames Ereignis 1963, so denke ich auch 2001, auch so ein Ereignis, als Attentate, Flugzeuge ins World Trade Center gesteuert wurden. Und ich denke, viele von euch wissen, wo sie da gerade waren, was da als dies passiert ist. Auch beim Mauerfall 1989 weiß ich genau, wo ich war, oder ich habe das mitverfolgt und ich weiß genau, wo ich da war. Geschichte wird geschrieben und in 3 Tagen, da wissen wir, wer in Amerika Geschichte schreibt und der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin in den USA wird. Als Christen, da glauben wir, dass Gott die Geschichte schreibt. Dass er eben das Weltgeschehen in der Hand hat, dass er die Ereignisse lenkt, dass er Könige einsetzt und auch wieder absetzt. Dass Königreiche kommen und dass Königreiche auch wieder gehen und Weltreiche kommen und Weltreiche gehen. Dass Gott auch Ereignisse zulässt. Gott ist der Schöpfer, der Regisseur, der Lenker, der die Dinge in der Hand hält und nichts ist bei ihm außer Kontrolle. Und das dürfen wir wissen, auch angesichts von Krisen, Terror, Verfolgung und Katastrophen. Und auch in unserem eigenen Leben, da fällt es gar nicht immer so leicht zu glauben und zu vertrauen, dass er diese Dinge in der Hand hat und kontrolliert. Aber auch bei uns, da schreibt Gott Geschichte, deine eigene Geschichte. Und ich möchte jetzt einen Text aus Epheser 2, Vers 4 bis 10 lesen. Ihr könnt das gerne in euren Bibeln mitverfolgen. Das ist die Luther-Übersetzung. Aber Gott, geht es los in Vers 4, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott hat einen Plan mit dieser Menschheit. Und dieser Plan ist schlicht, dass die Menschen wieder zu ihm kommen und dass sie mit ihm sind, sich mit ihm versöhnen und ihm dienen und ihn ehren, ihm gehören. Weil es ist nicht so. Von Geburt an ist der Mensch von Gott abgewandt, er ist Sünder, er ist nicht mit Gott versöhnt und Gott will, dass Mensch und er wieder eins werden. Das ist sein großes Ziel. Das ist seine Geschichte. Und deshalb hat er seinen Sohn Jesus gesandt, damit durch ihn die Menschen wieder sich mit ihm versöhnen und nicht durch Sünde getrennt sind. Trotz Jahreszahlen und weltreichen und dramatischen Ereignissen, darum geht es in der Geschichte. Das ist das Wichtigste, auch von jeder Geschichte von uns Einzelnen, von jedem Einzelnen. Ich darf dich fragen, bist du Christ? Ich denke, eine nicht ungewöhnliche Frage in einer Gemeinde oder in einer Kirche. Bist du Christ? Kannst du von dir sagen, dass du Christ bist? Kann ich von mir sagen, dass ich Christ bin? Ich habe viele Fragen, ich habe immer wieder Zweifel, Probleme mit dem klarzukommen, was da erzählt wird. Wie kann ich es anderen sagen, dass ich Christ bin? Und wenn die dann auch noch nachfragen, dann komme ich ins Stottern und mir fällt keine Antwort ein. Paulus sagt uns hier, was es heißt, Christ zu sein. Es sind nicht die, bei denen alles verboten ist, was Spaß macht, die einen guten Teil ihres Lebens verpassen, weil sie glauben. Paulus sagt, es ist anders. Nicht die Christen verpassen das Leben, sondern das Leben verpassen die, die nicht mit Jesus gehen, nicht mit Jesus leben. Denn das wahre Leben, das haben wir nur mit Gott selbst, wenn wir an der Quelle des Lebens sind. Und ohne Verbindung mit ihm gibt es kein echtes Leben. Er nennt es hier, wir sind lebendig, tot. Und dass wir Anteil am Leben Christi haben, das können wir auch nicht wirklich beweisen. Man kann diese Wirklichkeit nur erkennen, wenn man es selbst lebt. Und wenn Gott einem das ewige Leben schenkt, dann können wir es sehen. Er sagt hier, auch wir, die wir tot waren in den Sünden, sind wir mit Christus lebendig gemacht. Wir waren lebendig tot. Aber dann hat uns Christus lebendig gemacht. Wir leben und wir erkennen, ohne Jesus komme ich nicht aus. Ohne Jesus bin ich nicht mit Gott. Ohne Jesus bin ich tot. Klar, man kann hier auf der Erde ohne Jesus leben. Aber das wahre, wirkliche Leben gibt es nicht ohne ihn. Ein Leben, die in Christus sind, die haben ein Leben, das nicht aufhört. Aus Gnade seid ihr selig geworden, sagt Paulus. Es soll keiner auf die Idee kommen, sich darauf was einzubilden. Es ist Gnade, dass wir Christen sind. Jeder, der Christ ist, ist aus Gnade ein Christ. In Jesus sind wir gestorben und mit ihm sind wir auch auferweckt worden. Und wenn ich das annehme, vergibt er mir und ich bin versöhnt mit Gott und bin sein Kind. Es ist ein Annahmegebet, ein Übergabegebet, das du sprechen darfst. Und es besteht diese Gemeinschaft mit ihm. Wenn ich angenommen bin, dann besteht diese Gemeinschaft und die hängt nicht davon ab, ob ich vorbildlich lebe. Es hängt nicht davon ab, ob ich Zweifel habe, ob meine Fragen alle geklärt sind, ob ich auf alles eine Antwort habe. Paulus sagt, und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Als Christen leben wir bereits schon mit ihm im Himmel. Unser Name ist genannt, unsere Wohnung ist bereitet. Wir sind dort zu Hause, wir sind jetzt schon im Himmel zu Hause. Und wir merken, wie unzureichend wir immer noch sind, wie es an allen Ecken und Enden hapert, wie die Liebe auch auf der Strecke bleibt, wie uns die Weisheit fehlt, wie uns Ungeduld, Angst, Sorge, Gier, Geiz, Verbitterung treiben, Unzulänglichkeit. In den USA gab es einen Redner, der ist umhergezogen und hat über Kindererziehung gesprochen. Und er hat gesagt, als wir noch keine Kinder hatten, da fuhr ich durch die Gegend und hielt Vorträge. 10 Gebote, wie man Kindern zu perfekten Erwachsenen erzieht. Und als unser erstes Kind geboren war, da änderte ich den Titel. Dann hieß es 10 Hinweise, wie es vielleicht klappen könnte. Und als das zweite Kind da war, da änderte ich den Titel noch einmal. Ein paar vorsichtige Empfehlungen für Leidensgenossen. Und heute halte ich keine Vorträge mehr. Ich finde, unsere Versuche, Kinder in diese Welt und in ihr Leben hineinzuhelfen, nur gut. Und wie es um uns steht, wie viel wir schuldig bleiben und wie wenig es oftmals gelingt. Leben wir himmlisch? Ich denke offenbar in vielerlei Hinsicht nicht. Krankheit schlägt zu und sie will nicht weichen. Kräfte reichen oft vorne und hinten nicht. Die Seele will sich nicht freuen und versackt gerade in diesen Jahreszeiten in Nebel. Sorgen machen sich breit, in was für eine Welt wir hier Kinder hinein gebären und entlassen, was da wohl noch alles auf sie zukommt. Sieht so der Himmel aus? Und trotzdem sind wir bei alledem bei Jesus. Und er geht mit uns durch alles hindurch. Und was Paulus uns hier in diesen Worten sagt, wenn ich das zusammenfassen darf, heißt, bei Gott ist genügend Liebe und Stärke, dich aus deiner Verlorenheit herauszuretten. Und er wird mit dem Rest auch noch fertig. Und er macht Menschen zu seinem Volk, er macht dich zu seinem Volk und dann geht er mit dir durch dick und dünn. Er geht durch unsere Mühsal, auch wenn unser Acker immer noch Dornen und Disteln trägt. Er geht mit durch unser Ungenügen und er geht mit durch unsere Not, wenn uns auch Seele und Leib verschmachten und der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und er nimmt uns nicht aus dem alle heraus, sondern er geht mit uns mitten hindurch. Er hat genügend Liebe und Stärke. Und wir haben Grund, nicht zu verzagen, sondern voller Hoffnung weiterzumachen. Gott hatte genügend Liebe und Stärke für Mose und für ein ewig motzendes Volk. Und er hat genügend Liebe und Stärke für Josua, dem auch die Aufgaben über dem Kopf zu wachsen wurden. Und für Jona, der einfach davonlaufen wollte. Oder Petrus, der ihn einfach verriet. Und er hat genügend Liebe und Stärke für einen Verbrecher am Kreuz, der um Erbarmen flehte. Und für einen Zachäus, einen korrupten Zöllner. Und für die Samariterin, deren Leben in Scherben lag. Auch für die Gemeinde in Korinth, wo es drunter und drüber ging, unter die anderen Gemeinden. Nicht einfache Gemeinden. Und er hat genügend Liebe und Stärke auch für uns. Er geht mit uns in alle Tiefen, durch unseren Stress, durch unsere Krankheit, durch unser Versagen, durch die Traurigkeit, durch das Altern, durch den Abschiedsschmerz, wenn alles zu viel wird, wenn uns niemand mehr braucht, wenn es einsam wird. Er geht mit und er bringt uns durch. Gottes Liebe und Stärke, es reicht für uns. Und Paulus sagt, das ist die Wirklichkeit. Das ist unser neues Leben, nicht das alte. Es ist das neue Leben als Christen, weil er uns durchträgt, jeden von uns. Und jeder von uns hat seine eigene Geschichte und bei jedem geht er mit. Und wir sind jetzt schon da, wir sind ewig mit Gott, mit Christus verbunden. Auch wenn wir es noch nicht sehen und fühlen können. Und wir leben in dieser Welt. Und aus diesen Geschenken Gottes und aus der Gnade Gottes, da wächst eine Aufgabe für uns. Denn er sagt hier, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gute Werke nennt er hier. Und aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Denn Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, dass sich nicht jemand rühme. Und Gott rettet dich nicht, weil du gläubig oder fromm oder nett bist. Gott rettet dich nicht, weil du so oft in der Gemeinde bist. Gott rettet dich, weil er dich lieb hat. Das ist der Grund für deine Rettung. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil er dich liebt, will Gott unbedingt, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst. Wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Paulus sagt hier nicht, wir sollen die guten Werke tun. Wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott, Jesus, schon vorbereitet hat. Es ist wie man, wenn man heimkommt und da stehen die Hausschuhe bereit und man braucht bloß noch hineinzuschlupfen. Man braucht sie bloß anzuziehen. So ist das mit den guten Werken. Es gibt nichts, was nicht zu uns passt. Wir schlüpfen einfach hinein. Jesus hat sie schon vorbereitet. Er hat das gute Land schon eingenommen. Und wir dürfen einfach hineinschlüpfen. So ist Gottes Geschichte mit dir und mit mir. Und Gott selber, er schreibt meine Lebensgeschichte. Und er kopiert nicht die von jemand anderen in mich, meine hinein, sondern er schreibt meine Geschichte mit viel Liebe und mit viel Leidenschaft. Und er möchte meine Geschichte nutzen, um andere Menschen zu segnen. Und gleichzeitig gebraucht er auch wieder andere Menschen, um mich zu segnen, um mich zu prägen. Letztendlich soll es darum gehen, Gott selber zu bewundern und zu ehren. Die Menschen sollen staunen über das, was er in meinem Leben getan hat. Es steht da, denn wir sind sein Werk. Ich bin Gottes Kunstwerk. Er schreibt seine einzigartige Geschichte mit mir. Und ich möchte Gott erlauben, dass er meine Geschichte so schreibt, wie er sie gerne hätte. Er hat sich etwas Wunderschönes für mich ausgedacht. und darauf möchte ich nicht verzichten. Und ich kann ruhig sein und ihn machen lassen. Und ich möchte ihn nicht einengen durch meine Schablone und durch mein Denken. Ich bin gespannt auf meine Geschichte, denn ich lebe sie und ich liebe sie. Gott hat so viel noch mit mir vor und mit dir vor. Johannes 20, Vers 21, da steht: Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was hat das jetzt mit der Mauer zu tun, die Menschen hochwachseln? Das ist die Geschichte, oder dieser Vers passt in die Auferstehung. Oder kommt, Jesus ist auferstanden, begegnet seinen Jüngern und er sendet sie. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Durch euch sollen die Menschen gesegnet werden. Und er sendet uns, denn wir sind Teil seiner Geschichte. Wir sind Teil seines Plans. Er schreibt mit dir deine Geschichte, da wo du bist, in deiner Umgebung. Neulich war Bernhard Ott hier, der Präsident unseres Bundes, und er redet sehr gern davon, dass Gott ein Gott ist, der mit den Menschen mitgeht, nicht ein Gott ist, der an einem bestimmten Platz ist und wohnt, auch natürlich in Gottesdiensthäusern, im Tempel, aber Gott ist einer, der geht mit seinem Volk mit. Er hat das in der Geschichte getan mit Israel. Bernhard Ott redet gern davon, dass Gott mit den Menschen zeltet. Da, wo die Menschen sind, wo die Bedürfnisse sind, wo die Nöte sind, da möchte Gott sein. Wir machen Alpha-Kurs. Das ist auch da, wo die Menschen sind, da darf Gottes Wort sein. Sollte Gemeinde eine Burg sein, wo die Menschen sich zwingen müssen, hineinzukommen? Sollte Gemeinde eine Burg sein, wo Menschen froh sein können, dass sie herein dürfen? Ich glaube, wir sollten Gemeinde sein, wo bei den Menschen es sind. Gemeinde, wo die Nöte sind, da, wo die Menschen Gott brauchen, da darf Gemeinde sein, ein zeltender Gott, ein Gott, der unterwegs ist, der zu den Menschen geht, so dürfen wir auch Gemeinde verstehen. Nicht eine feste Burg und da ist die Zugbrücke drunter und wir lassen nur bestimmte Personen herein. Eine Gemeinde, die offen ist, Christen, die offen sind, die unterwegs sind, die da sind, wo sie sind, Gemeinde auch am Ort ganz wichtig, dass wir Gemeinschaft haben und da dürfen wir unterwegs sein. Da, wo Gott uns hingestellt hat, die Menschen nahelegt, die uns auf dem Herzen sind, für sie da sein. Gott möchte, dass wir zu seiner Ehre leben, unsere Umgebung, da, wo die Menschen sind, die ihn brauchen, wo du zum Segen für andere werden kannst. Gott schreibt mit dir Geschichte und du bist Teil seiner Geschichte. Welche Höhen und Tiefen hat Gott in deine Geschichte eingewoben? Welche Werte, Erwartungen, Meinungen prägen dich? Worüber bist du enttäuscht? Was hattest du dir anders vorgestellt? Wofür bist du Gott dankbar? Was macht dir Freude? Welchen Gaben hat Gott dir gegeben? Welche Träume hat Gott in dein Herz gelegt? Inwiefern können andere Menschen durch deine Geschichte gesegnet werden? Ich sende euch. Ich möchte paar Minuten Zeit geben, in der Stille, dass jeder vor Gott kommen kann, sich diese Fragen stellen kann, mit Gott reden kann, und ich mache dann durch Gebet den Abschluss. Ja, Herr, ich danke dir, dass du mit uns Geschichte schreibst. Ich danke dir, dass wir Teil von dir sind, dass du genau wie wir sind, Herr, dass du uns gebrauchst und dass du genau wie wir sind, Herr, dass es nicht um die große Geschichte geht, die Jahreszahlen, die Dinge, die jeder kennt, sondern es geht um dein Reich, es geht um dadurch, dass du verherrlicht wirst. Danke, Herr, dass wir Teil davon sein dürfen. Danke, Herr, dass du jedem eine Geschichte hast, ob das gute Dinge sind, schlechte Dinge. Herr, es gehört zu jedem dazu und du hast es gemacht und du hast es zugelassen und du hast es, trägst es und bist in Kontrolle. Danke, Herr, dass wir auch mit unserer Vergangenheit und mit dem, was uns ausmacht, einfach vor dich kommen dürfen und wissen, das ist bei dir gut aufgehoben, das ist bei dir gut gemacht und du kannst mich gebrauchen. Du kannst mich zum Segen für andere machen. Du kannst die Gemeinde zum Segen für andere machen. Du kannst es machen, dass wir nicht eine Festung sind, sondern Liebe für die Menschen, die verloren gehen haben. Ja, Herr, danke, Herr, dass du der bist, der die Geschichte macht. Dass du der bist, der mich gebraucht. Und dass ich zum Segen sein darf, da wo ich bin. Auch da, wo mich Dinge stören und da, wo ich nicht damit klarkomme, ich darf es dir geben und ich darf von dir zum Segen sein. Danke, Herr, darum. Danke, Herr, dass du mich gebrauchst und mit mir Geschichte machst. In deinem Namen. Amen.